Ich glaube, ja, hätte man das vorher gewusst, dann wäre vielleicht auch die Pandemie gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich mich weiterhin ohne Probleme mit Freunden zum Grillen treffen kann.
Dass wir immer mehr Leute haben, die auch gegen dieses Virus immun sind oder wo das Virus dann zumindest keine besonders schweren Verläufe mehr hervorruft. Ein möglicher Weg, dort schneller hinzukommen, ist natürlich gezieltes, umfassendes Impfen.
Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. Wie jedes Mal diskutieren auch heute ein erfahrener Wissenschaftler, also einer, der es ja macht, mit einer jungen Nachwuchswissenschaftlerin, also eine, die es zukünftig machen wird. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir ja über die großen Herausforderungen und Themen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Digitalisierung, Biodiversitätsverlust, Frieden und Sicherheit, Pandemien. Und dabei wollen wir die Erfahrung der weisen Menschen aus der Wissenschaft anzapfen, und zwar ganz persönlich und ganz verständlich. Und das mit Fragen voller Neugier kombinieren. Und heute diskutieren wir das Thema Gesundheit und Epidemien. Ich bin Maria Reinisch, Geschäftsführerin der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, der VDW, die auch für VDW steht, nämlich für Verantwortung der Wissenschaft. Und ich freue mich sehr, dass heute Professor Reintjes und Katharina Böhmer mit uns sind. Professor Ralf Reintjes ist Arzt und Infektionsepidemiologe. Er unterrichtet an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, an der HAW. Sein Forschungsgebiet sind Epidemien und Gesundheitsberichterstattung. Und das macht er schon lange vor Corona. Als Berater war er bereits für die WHO unterwegs, für die EU und auch für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die GIZ. Und in den letzten beiden Jahren hat er zusammen mit Professor Peter Möller ein Forschungsprojekt geleitet, in dem die Ausbreitung des Coronavirus untersucht wurde. Herr Reintjes, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Medizin und Epidemiologie?
Ja, in der Medizin als Mediziner betrachte ich meine Patientin oder meinen Patienten individuell. Jemand, der mit einem Problem zu mir kommt, versuche die Diagnose zu stellen und die Person dann entsprechend zu behandeln und versuche auch im ganz beschränkten Rahmen halt vielleicht darauf hinzuweisen, was die Ursache für diese Erkrankung sein könnte. Aber bei einzelnen Individuen ist es halt relativ schwer, wirklich die Ursachenfindung voranzutreiben. Als Epidemiologe würde ich dann im größeren Rahmen betrachten, würde ich im Rahmen von Studien mit relativ vielen Leuten vergleichen zwischen Leuten, die krank geworden sind und die nicht krank geworden sind, und auf diese Art und Weise die wirklichen Ursachen für die Entstehung unterschiedlicher Erkrankungen herausfinden.
Das heißt, der große Blick oder das Individuum. Das passt gleich zu unserer Nachwuchswissenschaftlerin Katharina Böhmer. Sie studiert digitale Kommunikation im Master, auch an der HAW in Hamburg. Nebenher arbeitet sie als freie Journalistin und gibt Schülerinnen und Schülern Seminare in Medienkompetenz und im Umgang mit Fake News. Sie begeistert sich für Musik und sie singt im Chor, spielt Gitarre, aber am allermeisten interessieren sie Menschen und ihre Geschichten. Und das geht natürlich am allerbesten, wenn man Fragen stellt, so wie heute. Liebe Katharina Böhmer, gibt es eigentlich ein Ziel, das Sie haben?
Ja, es gibt schon ein Ziel. Ich glaube, mit Fragen gehe ich meinen Eltern schon ziemlich lange auf den Keks. deshalb bin ich auch Journalistin geworden und Fragen möchte ich irgendwann mal den ganz Großen stellen. Und das gern irgendwann auch in einer eigenen Talkshow. Genau, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber ich freue mich, heute hier zu sein.
Das passt ja ganz gut. Dann können Sie ja heute schon Herrn Professor Reintjes auf den Keks gehen. Aber bevor wir das machen und uns intensiv mit dem Thema Epidemien beschäftigen, steigen wir ein mit unserer allseits beliebten Schnellfragerunde. Und bei der Schnellfragerunde geht es jetzt nicht darum, dass ich schnell frage, sondern dass ihr schnell antwortet. Ich habe immer zwei Begriffe und ihr wählt den aus, der euch näher ist. Und wenn ihr keine Idee habt oder es nicht passt, habt ihr einmal die Möglichkeit, keins zu antworten. Machen wir einen Test? Punkt oder Komma?
Punkt.
Auch Punkt.
Okay. Fachzeitschrift oder Social Media?
Fachzeitschrift.
Social Media.
Wissenschaft oder Intuition?
Ja, eher Wissenschaft.
Intuition.
Relativ oder absolut?
Relativ.
Auch relativ.
Das ist die erste Übereinstimmung. Sehr gut. Verantwortung oder mir doch egal?
Nee, ich bin da sehr für Verantwortung.
Das sehe ich ebenso.
Weißwein oder Rotwein?
Eher Weißwein.
Da gehen wir auch überein, Weißwein.
Ihr nähert euch jetzt immer mehr an. Sicherheit oder Risiko?
Naja, als Präventivmediziner natürlich Sicherheit.
Es kommt drauf an, aber ich bin eher der Risikomensch.
Eigenverantwortung oder Gesetz?
Im Prinzip lieber Eigenverantwortung. Manchmal ist es aber leider in der breiten Masse relativ schwer, darauf zu bauen.
Eigenverantwortung im Rahmen von Gesetzen.
Sehr gut. Herr Professor Reintjes nickt. So kombinieren wir es. Dann würde ich jetzt sagen, wir wechseln die Reihenfolge. Frau Böhmer fängt an. Vorbild oder Mitläufer?
Vorbild.
Ja, auf jeden Fall ein gutes Vorbild sein.
Nationale Regelung oder internationale Regelung?
Internationale Regelung.
Das sehe ich ganz genauso. Gerade angesichts, zum Beispiel, wenn man sich Pandemien anschaut, halt, dann ist es natürlich echt wirklich viel sinnvoller, internationale Regelungen zu haben, da die Viren sich ja auch nicht an Ländergrenzen orientieren. Also dementsprechend in vielen Bereichen wäre das bestimmt sicherlich sinnvoll, aus meiner Sicht.
Pessimist oder Optimist?
Optimist.
Ja, auch. Ich bin auch grundlegend ein großer Optimist.
Fake News oder keine News?
Keine News.
Ja, alles ist besser als Fake News.
Prävention oder Reaktion?
Prävention ist immer besser.
Ja, Prävention ist besser. Wie heißt das? Vorbeugen ist immer besser als heilen.
Epidemiologie oder Virologie? Das ist jetzt eine Gewissensfrage.
Epidemiologie, würde ich sagen. Darüber reden wir auch heute.
Vielen Dank, Frau Böhmer. Es freut mich sehr. Würde ich natürlich als Epidemiologe auch sehen. Ich hätte ja auch in die Virologie gehen können. Aber ich denke, für viele Bereiche ist es natürlich eine Kombination von beiden Bereichen ganz wichtig. Die Virologen schauen sich mehr die Viren an. Und ich denke, wenn man epidemiologisch die Sache betrachtet, schaut man sich ein bisschen mehr die Menschen an.
Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Angstlähmung oder Augen zu und durch?
Augen zu und durch.
Ja, das ist wahrscheinlich sicherlich das Bessere. Würde ich auch für zu tendieren.
Dann sind wir schon im Thema und kommen zu den Fragen. Aber bevor Frau Böhmer dran ist, hätte ich noch eine Frage an Herrn Professor Reintjes. Was ist eine Epidemie?
Ja, eine Epidemie im Prinzip ist eine Häufung von Erkrankungen in einer Bevölkerung, die deutlich mehr auftritt, halt, als man das normalerweise gewohnt ist. Wir haben verschiedenste Arten. Regelmäßig sehen wir natürlich Epidemien von unterschiedlichsten Erkrankungen. Das müssen nicht immer nur Infektionskrankheiten sein. Also in den letzten Jahren wurden ja auch von der Weltgesundheitsorganisation häufiger beschrieben, dass es in vielen westlichen Ländern eine Epidemie des Übergewichtsepidemie, also Adipositas-Pandemie, Epidemie oder fast Pandemie halt gibt. Also Krankheiten, die ganz viel, zunehmend gehäuft halt in einer großen Zahl auftreten, würde man als Epidemie bezeichnen.
Also unabhängig von Corona gibt es ganz viele verschiedene Formen von Pandemien.
Absolut, ganz genau. Immer wenn Krankheiten häufiger auftreten, unser Ziel ist es ja, gerade dieses gehäufte Auftreten von Erkrankungen zu vermeiden. Und als Epidemiologe würde ich dann hingehen, in aller Regel, wenn wir wieder von einer Häufung, einem gehäuften Auftreten einer Erkrankung, mehr als man eigentlich erwarten würde, erfährt, das dann untersuchen, um herauszufinden, was sind denn die Ursachen dafür? Warum verbreitet sich gerade diese Erkrankung besonders stark jetzt in einer Bevölkerung, um mit diesem Wissen dann dagegen etwas machen zu können, sodass die Häufung wieder zurückzudrehen sein wird und man somit relativ viele Erkrankungsfälle oder bei vielen Erkrankungen auch Todesfälle vermeiden kann.
Noch eine Frage, bevor Frau Böhmer Ihre Fragen stellt bezüglich Corona. Da hat man eigentlich immer nur viel von Virologen und weniger von Epidemiologen gehört. Woran liegt es?
Das ist eine gute Frage, die man vielleicht Kommunikationswissenschaftlern halt auch gut stellen kann. Also ich würde mir das so erklären, dass natürlich am Anfang der Pandemie waren die Virologen die besten Ansprechpartner, weil wir wussten alle nichts über das Virus. Und da haben uns die Virologen einen relativ guten Überblick gegeben über die Diagnostik des Virus oder die unterschiedlichen Unterformen. Im späteren Bereich wäre es dann sinnvoll, also nach einigen Wochen haben wir dann mehr und mehr epidemiologische Fakten erfahren, aber eigentlich immer nur beschreibend, wie viele treten auf, wie viele Leute sind gestorben. Was meines Erachtens ein bisschen untergegangen ist, war halt wirklich so, die Epidemiologie halt wirklich dann ein paar Epidemiologen zu Worte kommen zu lassen, die Studien durchgeführt haben, um herauszufinden, was sind denn jetzt die Risikofaktoren? Was muss, um die Bürger halt auch genauestens darüber zu informieren, was sollte ich vermeiden, um mein Risiko für eine Infektion möglichst gering zu halten. Warum das ganz genau dieser nächste Schritt dann nicht eingetreten ist, vielleicht hat Frau Böhmer da eine Antwort.
Tja, das ist eine gute Frage, warum der nächste Schritt nicht eingehalten wurde. Ich glaube, das sieht man auch ein bisschen ein Stück weit bei unseren PolitikerInnen, wo sie ja schon oft zu mir gesagt haben, es wäre schön gewesen, hätte man mal Modelle entwickelt, was passiert, wenn wir den Risikofaktor irgendwie im Rahmen halten oder anderen. Und ich glaube, dass ja der Journalismus oder die Medien, wenn man das so allgemein sagen möchte, sich auch immer sehr an der Politik orientieren. Und vielleicht ist das ein Stück weit die Begründung.
Ja, Professor Reintjes hat es jetzt sehr geschickt gemacht. Er hat das jetzt die Rolle des Fragenstellers umgekehrt. aber jetzt dürfen Sie, wenn Sie wollen, auch noch Ihre Fragen zu den Epidemien und Epidemiologen stellen.
Ja, Fragen stelle ich auf jeden Fall gerne und dann starte ich auch mal direkt. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an März 2020. Ich war kurz vorher im Januar und im Februar noch im Newsroom und habe die Nachrichten verfolgt darüber, dass in China irgendwie ein neuartiges Virus aufgetaucht ist. Irgendwann im Februar tauchte dann der erste Fall auch in Deutschland auf und ich weiß noch, dass ich Anfang März noch feiern war und auf einmal war alles dicht. Damals habe ich mich gefragt, okay, wieso ging das jetzt so schnell? Wieso stecken wir jetzt plötzlich in der Pandemie? Wir hatten damals noch relativ wenig Fälle, wenn ich das im Vergleich zu heute sehe. Wann kam der Punkt oder ab wann ist eine Pandemie dann eine Pandemie? Also wann kann man das auch wirklich so nennen und wann haben wir nicht einfach nur, na, wie in der Grippewelle zum Beispiel, eine Häufung von Erkrankungen?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich auch an die Zeit sehr, sehr gut erinnern, weil ich ungefähr genau zu derselben Zeit auch in Finnland, wo ich an der Universität in Tampere halt auch lehre, gerade einen Infektionsepidemiologie-Kurs gegeben habe und wir das zeitnah in dem Kurs halt die Entstehung der Pandemie halt wirklich beobachten konnten. Aber zu Ihrer Frage, was bedeutet denn, wann ist es eine Epidemie, wann ist es nur eine Häufung oder eine Anzahl von Fällen und wann ist es eine Pandemie? Also viele Erkrankungen haben so eine Saisonalität. Also treten, wie zum Beispiel, was Sie gerade sagten, die Grippe tritt im Winter halt deutlich häufiger auf. Wenn das im normalen Rahmen bleibt, so wie in normalen Jahren, dann ist es halt die sogenannte Grippewelle, also nichts Besorgniserregendes. Manchmal kommt es dann, wenn es deutlich mehr ist, als man normalerweise beobachtet, dann redet man von einem Ausbruch oder lokal von einer Epidemie. Also wenn deutlich mehr Fälle auftreten und dadurch mehr Leute erkranken und nicht nur, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, sondern halt auch insgesamt, wenn viele Leute erkranken. Und wenn das sich nicht auf eine Region, ein Land oder einen Kontinent konzentriert, solange würde man immer noch von einer Epidemie reden, sondern wenn es mehrere Kontinente gleichzeitig betrifft, dann reden wir von einer Pandemie. Und das war dann im Anfang 2020 erfüllt, als es nicht nur in China, sondern halt dann auch in Europa, in Nordamerika und in anderen Teilen der Welt zunehmend halt auch diagnostiziert worden ist. Somit konnte man sehen, wie rasend schnell sich so ein Krankheitserreger weltweit in unserer globalisierten Welt mittlerweile schnell verbreiten kann. Und dann reden wir von einer Pandemie.
Das heißt, wenn jetzt alle gleichzeitig die Grippe bekommen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber dann reden wir quasi auch von einer Grippepandemie, kann man das so sagen?
Naja, wenn wir würden von der Grippepandemie dann reden, haben wir vor gut 10 Jahren bei der Schweinegrippepandemie auch gesprochen, wenn ein neues Grippevirus, also was unerwartet häufig und sich sehr, sehr gut übertragen ließ, relativ schnell verschiedene Teile der Welt betrifft, dann würden wir auch von einer Pandemie reden. Ja.
Und jetzt sind Sie ja Epidemiologe. Wie kann uns denn die Epidemiologie dabei helfen, uns irgendwie zu schützen oder auch frühzeitig zu erkennen, okay, wir rasen da auf eine Pandemie zu?
Die Epidemiologie oder der Bereich, den ich so vertrete, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, kann uns in verschiedenen Phasen halt ganz gut helfen. Erstens, Sie sagten, Ihre Frage ging hin, wie kann man das entdecken? Ja, durch ein, ob jetzt eine Epidemie auf uns zurollt. Dafür braucht man ein sehr gutes Überwachungs- oder Surveillance-System, also so eine Art Gesundheitsberichterstattung, die zeitnah halt immer vergleicht, wie häufig treten unterschiedliche Erkrankungen auf. Es ist ja selten monothematisch, also dass es sich nur um ein Thema dreht wie bei der Corona-Pandemie, sondern wir haben ja relativ viele Erkrankungen, die dafür das Potenzial haben, größere Bevölkerungsgruppen zu betreffen. Also wenn man regelmäßig dann schaut und Veränderungen erkennt, am besten mit guten Frühwarnsystemen, da kann man frühzeitig das Signal geben, ja, da passiert was und das wird auch uns hier betreffen. Deswegen, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Anfang 2020 kam ja dann häufig oder später auch im Jahr 2020 kamen ja häufig die Kommentare von verschiedensten Seiten, Mensch, das konnte ja keiner vorhersehen, dass das so war. Wie gerade angedeutet, in meinem Kurs im Februar 2020 haben wir es live beobachtet und es war mir ganz deutlich, dass, und nicht nur mir, sondern sehr, sehr vielen meiner Berufskolleginnen und Kollegen deutlich, dass was sich da entwickelt, dass es so groß und so lange geht, war natürlich nicht so vorhersehbar, aber dass das vor der Tür stand und schon geklingelt hatte, das war deutlich.
Das heißt, Sie sehen einerseits präventiv, dass eine Pandemie vielleicht ansteht oder auch eine Epidemie, Aber ja, jetzt stecken wir ja irgendwie seit 2 Jahren immer noch in der Pandemie. Wie kann uns die Epidemiologie da denn helfen?
Genau, das ist der zweite Bereich, der ganz wichtig ist. Schon während der Pandemie, halt, nachdem wir ein bisschen was über das Virus wussten, kann die Epidemiologie dann ganz hilfreich sein, indem man so Studien macht, indem man größere Bevölkerungsgruppen miteinander vergleicht, die einen krank geworden, die anderen nicht krank geworden. Und um herauszufinden, welches Verhalten oder wenn ich ins Restaurant gehe oder wenn ich in die Schwimmhalle gehe oder was auch immer ich mache, ist das ein Risikofaktor und wie groß ist der Risikofaktor? Dieses zu untersuchen wäre auch die Aufgabe der Epidemiologie. Und da kann man dann relativ gut sein Verhalten halt dann auch dementsprechend steuern, wenn man weiß, das ist besonders gefährlich, zum Beispiel abends im Club feiern gehen halt, ohne Maske, ohne alles, dann weiß man mittlerweile, das Risiko ist riesig. Oder andere Sachen, wo das Risiko halt sehr, sehr klein ist, das abschätzen zu können, um dann letztendlich wirklich einen Überblick zu haben, was ist gefährlich. Da kann die Epidemiologie halt relativ gut weiterhelfen.
Würden Sie sagen, wir haben uns in der Pandemie sehr gut an die Vorhersagen der Epidemiologen, also zum Beispiel auch Ihnen, gehalten?
Das ist auch eine sehr, sehr knifflige Frage, sehr gute Frage auch. Also im Laufe der letzten 2 Jahre haben wir unterschiedliche Phasen erlebt und mir ist das so deutlich geworden, dass wir in manchen Phasen sehr gut die wissenschaftlichen Erkenntnisse halt umgesetzt haben, auch auf individuelle und auf nationaler Ebene. Das hat aber sich halt auch in anderen Phasen deutlich nachgelassen und sich verändert. Also in manchen Phasen, ich denke, so in der ersten Phase haben wir relativ viel richtig gemacht und auch so, wie man das empfehlen würde. Und da haben uns ja auch ganz viele andere Länder sehr beneidet, weil es in Deutschland relativ gut lief. Und in anderen Phasen, zum Beispiel in der jetzigen Phase, wir nehmen das heute am 10. März 2022 auf. Das ist der Tag, an dem gerade mal wieder neue Rekordzahlen an Corona-Fällen gemeldet worden sind. Eine Viertelmillion, glaube ich, gute Viertelmillion am heutigen Tag. Und gleichzeitig ist der Beschluss ja gefällt worden, dass fast alle Schutzmaßnahmen halt in den nächsten Tagen halt wegfallen. Ob das so eine clevere Vorgehensweise ist, mag der Epidemiologe zu bezweifeln.
Ja, Sie kündigen schon an, die Maßnahmen fallen jetzt bald. Sie halten es offensichtlich nicht für eine gute Idee, aber ich glaube, nach 2 Jahren Pandemie kann man durchaus beobachten, dass ja eine Pandemie-Müdigkeit vielleicht auch eingetreten ist. Corona ist nicht vorbei, wird wahrscheinlich Ihre These sein. Trotzdem sehen wir ja irgendwie, dass die Brisanz des Themas irgendwie abgenommen hat. Woran liegt das, wenn Sie sagen, die Pandemie ist noch nicht vorbei?
Also warum die Brisanz abgenommen hat, das mag vielleicht an anderen interessanten Nachrichten sein oder halt auch, weil man mittlerweile, wie Sie sagen, schon müde ist halt nach so einer langen Pandemie. Ich glaube, die Brisanz ist deswegen nicht vorbei, wenn man bedenkt, dass fast täglich immer so 200 bis 300 Leute an Corona sterben, nachweislich. Die Dunkelziffer ist da auch sehr groß, genauso wie die Dunkelziffer bei den gemeldeten Fällen sehr groß ist. Eine Viertelmillion haben heute gemeldet, bedeutet, dass dort weit mehr als eine Viertelmillion Leute sich an einem Tag angesteckt haben. So gesehen ist, finde ich, wir gehen alle davon aus, dass jetzt im Frühjahr und Sommer halt die Problematik deutlich sich entschärfen wird. Aber mitten zu einer Phase, wo die Fallzahlen so extrem hoch sind, jetzt halt die Informationen rauszugeben, dass wir einfach alles aufheben können und dass es eigentlich nicht mehr so problematisch ist, finde ich eher problematisch aus Risikokommunikationssicht. Wenn wir nämlich jetzt, wenn wir einfach jetzt die Zahlen nicht auf diesem hohen Niveau weiterlaufen lassen würden, sondern einfach erstmal runterbringen und dann alles öffnen, dann würden wir wahrscheinlich viele tausend Leben retten.
Ja, Sie sind ja irgendwo in Ihrem Berufsfeld auch dafür da, ja, so ein bisschen so ein Zukunftsmodell zu modellieren. Die Maßnahmen werden fallen, das ist schon beschlossen. Wie wird sich das wahrscheinlich auswirken, auch auf den Verlauf der Pandemie?
Genau. Für die Übertragung von diesen Viren, von den Coronaviren, gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Erstens, ein ganz entscheidender Faktor, warum wir diese Pandemie haben, ist, weil dieses Virus extrem gut übertragbar ist. Es hat immer wieder neue Varianten gegeben. Jetzt gibt es eine ganz aktuell neue Variante, warum auch die Zahlen halt weiter ansteigen, weil die besonders gut übertragbar ist. Dann ist die kalte Jahreszeit noch sehr, sehr gut dafür. Es wird jetzt wärmer, somit wird die Übertragungschance für das Virus halt ein bisschen schlechter werden, so wird etwas abnehmen. Aber ein ganz entscheidender Faktor, der gleichzeitig eine Rolle gespielt hat, war, dass wir uns zurückhaltend mit unseren Kontakten verhalten haben in mehreren Phasen in den letzten 2 Jahren. Wenn wir jetzt gleichzeitig, wenn die Bedingungen für die Übertragung des Virus langsam ein bisschen abnehmen, aber wir gleichzeitig die Kontakte deutlich erhöhen, dann ist natürlich zu sehen, dass was wir gerade auch erleben, dass die Fallzahlen anstelle erstmal richtig runterzufahren, erstmal wieder einen neuen Verbreitungshöhepunkt entwickeln, haben sie ja heute gerade gemacht und wird sich auch noch eine Zeit lang hinziehen. Und wenn wir jetzt noch weiter aufmachen, da muss es schon ganz schön warm werden und die Rahmenbedingungen, und wir müssen uns ganz viel draußen aufhalten, damit wir diese Balance halt wieder haben, dass es überhaupt erstmal stabil ist, geschweige denn halt, dass die Fallzahlen wirklich stark zurückgehen. Und es heißt ja Epidemiologie, also die Logik zum Beispiel oder hinter so einer Epidemie, und da gibt es Logiken, die man gut nachvollziehen kann. Deswegen kann man halt auch relativ gut vorhersagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wäre halt wünschenswert, wenn wir ein bisschen die Logik nutzen und nicht immer nur aus dem Bauch heraus handeln würden. Aber da kann man niemandem so richtig den Vorwurf für machen, weil das ist ja auch eine Konsequenz der Risikokommunikation.
Absolut. Also wird uns vermutlich der Sommer, so wie in den letzten Jahren, mal wieder retten. Wo ich gerade letzte Jahre sage, die Pandemie zieht sich jetzt schon lange. Sie haben eben zum Beispiel die Schweinepest auch angesprochen. Oder ich erinnere mich noch an Ebola. Das waren ja auch große Krankheiten, die wir aber viel, viel schneller überwunden haben, die unseren Lebensalltag nicht so sehr beeinflusst haben. Woran liegt das, dass die Corona-Pandemie sich da so anders verhält?
Ja, weil da gibt es halt auch sehr, sehr viele Gründe für. Das ist auch eine sehr gute Frage. Punkt eins ist erstmal, wir reden halt immer von der Corona-Pandemie. Aber eigentlich handelt es sich ja nicht um eine Pandemie, sondern wir hatten am Anfang den Wildtyp. Die Pandemie haben wir relativ gut im Griff bekommen. Dann hat sich das weiterentwickelt. Alpha, Alpha, dann Delta, dann Omikron-Varianten, das sind halt immer stark veränderte Varianten, die quasi wieder ihren Weg durch die Gesellschaften weltweit gefunden haben. Spätestens jetzt mit der Omikron-Variante muss man ja sagen, die ist so viel besser übertragbar als alles, was wir davor hatten. Und die Immunreaktion, also jemand, der vorher schon mal krank war, kann locker auch wieder mit einer Omikron-Variante sich anstecken. Weil es eigentlich quasi zwei verschiedene Viren und somit eigentlich zwei verschiedene Pandemien sind. Und wenn wir jetzt so eine Reihenfolge von Pandemien haben, dann deswegen zieht sich das so hin, weil eine wurde abgelöst durch die nächste Pandemie. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum es so schwierig ist, halt mit der Corona-Pandemie zurechtzukommen, im Gegensatz zum Beispiel, Sie erwähnten Ebola. Bei Ebola haben wir die Situation, dass fast alle Leute, die infiziert sind, auch deutlich symptomatisch werden. Leider sterben sehr viele davon, aber fast alle werden symptomatisch. Man kann also die Übertragungsketten relativ gut nachverfolgen. Man sieht halt, der eine hat die nächste Person und die nächste Person hat wieder eine andere Person infiziert oder mehrere Personen infiziert. Bei Corona ist es ja so, das ist so ein bisschen so, so Verstecken spielen, was das Virus nämlich macht. Also es infiziert eine Person, die schwer krank wird, gegebenenfalls im Krankenhaus liegt oder auch sogar dran verstirbt. Und aber gleichzeitig werden noch viele andere infiziert, die teilweise überhaupt keine Symptome haben. Und wenn wir nicht regelmäßig intensiv testen, wo das gar nicht auffällt, wo dann diese infizierten Personen andere Leute anstecken, ohne überhaupt sichtbar geworden zu sein, sodass wir eigentlich die Übertragungswege sehr, sehr schwer nachvollziehen können und sich das so stark, so schnell generalisieren, also im Allgemeinen verbreiten konnte.
Ja, ich glaube, jetzt ist es ja die erste Pandemie, die wir seit langem erleben. Ich glaube, die letzte, ja, mit der Corona auch oft verglichen wird, war die spanische Grippe. Was war denn damals vielleicht anders? Und hat sich das Virus vielleicht damals nicht so gut versteckt wie das Coronavirus heute?
Also vor gut 100 Jahren hatten wir auch so eine sehr, sehr große Pandemie, die spanische Grippe, haben Sie vollkommen recht. An der sind seinerzeit mehr Leute gestorben, mehr Menschen gestorben, als Leute im Zweiten Weltkrieg verstorben sind. Also es war eine extrem tödliche Erkrankung, die vor allem halt seinerzeit junge Leute betroffen hat. Weniger ältere Leute, sondern vor allem junge Leute. Also es ist anders als jetzt bei Corona. Da waren die Leute so in ihrem Alter, hatten das höchste Risiko. Da es sich dabei um ein Grippevirus handelt, hatte das auch so ein ähnliches Potenzial, dass man auch nicht jeden Fall sehen konnte und die Zusammenhänge relativ schlecht erkennen konnte. Damals gab es noch keinen Impfstoff dagegen. Die Pandemie hat seinerzeit auch etwa gut 2 Jahre gedauert, obwohl wir damals noch keine Flugzeuge hatten, die um die ganze Welt geflogen sind und internationalen Tourismus es nicht gab. Aber innerhalb von in den meisten Orten hat es etwa so 2 Jahre gedauert. Aber es hat dadurch relativ viele Leute wurden durchseucht, also betroffen. Es gab halt im Gegensatz zu jetzt zur Corona-Pandemie halt eigentlich nur dieses eine Virus und keine schnelle Weiterentwicklung dieses Grippevirus, sodass es dann nach diesen gut 2 großen Wellen relativ schnell dann halt auch zu einem Ende kam. Bei uns zieht es sich hin, weil wir ja mit Omikron, spätestens mit Omikron, schon eigentlich so die zweite Pandemie gerade erleben in Folge.
Und woran liegt das, dass sich das Coronavirus so häufig ja noch mutiert? Liegt das daran, dass wir vielleicht auch versuchen, es zu bekämpfen und es sich dadurch besser ausbreiten kann, dadurch, dass wir impfen, insofern nicht mehr so viele Leute versterben und ja somit auch mehr Leute sich anstecken können? Oder woran liegt das?
Den Punkt, den Sie gerade ansprechen, der wird in Fachkreisen schon länger diskutiert, ist aber bisweilen eigentlich überhaupt noch nicht die Ursache für die Pandemie, weil bisweilen alle neuen Varianten, die sich so richtig durchsetzen konnten, die waren jetzt nicht unbedingt primär geeignet, um gegen den Impfschutz zu umgehen. Selbst gegen Omikron hilft ja die Impfung noch sehr gut halt gegen schwere Verläufe, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Also selbst dagegen hilft die Impfung noch sehr gut und ist sehr empfehlenswert. Aber die Effekte, die wir bisweilen gesehen haben, beruhen vor allem darauf, dass das Virus immer noch durch die Mutation halt immer noch neuere Varianten gefunden hat, die noch übertragbarer sind. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wie viel Millionen Infektionen innerhalb kürzester Zeit passieren, Viren mutieren nun mal gerne und regelmäßig. Und wenn so viele Leute innerhalb kürzester Zeit eine Infektion durchlaufen, dann würfelt die Natur so lange die Mutationen durcheinander, bis dann natürlich die idealen oder am besten übertragbaren Varianten halt auch ihren Weg in die Gesellschaften finden.
Aber jetzt ist unsere Welt ja super globalisiert, nur deshalb konnte sich Corona auch so schnell ausbreiten, wie es das getan hat. Wir haben alles eingeschränkt, tragen seit über 2 Jahren Masken und testen uns ständig. Was haben wir denn vielleicht auch aus der Pandemie gelernt und was sollten wir mitnehmen, dadurch, dass ja Pandemien demnächst auch häufiger kommen sollen?
Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber bevor ich da richtig drauf eingehe, möchte ich sagen, halt, wir diskutieren vor allem, wie das hier bei uns in Europa ist. Auch wenn Europa, ja, obwohl das Problem halt in Europa relativ ähnlich in den verschiedenen Ländern ist, kocht jeder trotzdem so sein eigenes Süppchen, aber irgendwie mit ungefähr demselben Kochrezept hier bei uns in Europa. Aber andere Länder in der Welt sind anders betroffen, zum Beispiel Neuseeland oder China oder Taiwan sind hingegangen und sind anders mit der Pandemie umgegangen und haben bisweilen, toi toi toi, freut mich für die Kolleginnen und Kollegen und die anderen Menschen dort, haben bisweilen so eine generalisierte, so eine allgemeine Verbreitung des Virus bisweilen verhindern können. Also wir haben am Anfang, hier sind wir anders vorgegangen, wir haben dem Virus einfach die Türen erstmal aufgemacht und es erstmal reingelassen. Das ist jetzt so ein bisschen schade, aber das ist halt so haben wir das hier erlebt. Nichtsdestotrotz komme ich dann jetzt auf Ihren Punkt, halt, haben wir nämlich dadurch auch eine ganze Menge, glaube ich, lernen können. Also auf der einen Seite, glaube ich, wissen jetzt sehr viele Leute halt, dass es sowas wie Virologie gibt. Manche Leute können mittlerweile auch den Begriff Epidemiologie aussprechen, ohne Probleme. Und vielleicht halt auch den Nutzen halt so ein bisschen verstehen. Aber vor allem im Alltagsleben haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt. Als ich noch vor der Corona-Pandemie mal in Tokio war, habe ich mich schon gewundert und fand das auch sehr seltsam, dass da in den dicht gedrängten S-Bahnen halt jeder eine Maske trug. Und für mich als Europäer war das erst sehr, sehr komisch, bis ich mich dann da dann auch angepasst habe und dann auch mit einer Maske in der S-Bahn gefahren bin. Aber ich glaube, das haben wir vielleicht aus den letzten 2 Jahren gelernt, dass während des Herbstes und Winters, wenn wir sowieso Grippesaison haben und in Zukunft wahrscheinlich auch Corona-Saison, dass es da, wenn man da irgendwo ist, im Gebäude oder in einer S-Bahn, wo sehr, sehr viele andere Menschen sind, dass es vielleicht da ganz sinnvoll wäre, eine Maske zu tragen oder ein bisschen mehr auf hygienische Maßnahmen zu achten, halt hin und wieder mal die Hände zu waschen. Ich hoffe, dass diese Sachen auf jeden Fall nicht mehr als so seltsame, aus seltsamen Kulturen wie aus Japan stammend gesehen werden, sondern eigentlich sich dann auch durchsetzen werden und dass wir vielleicht dann, ich glaube, die Erfahrung haben unsere Hörer auch alle gemacht, unsere Hörerinnen, dass wir in den letzten 2 Jahren kaum Erkältungskrankheiten hatten. Das kann man somit halt auch reduzieren. Also man muss nicht immer mit Schnupfen, mit Grippe oder anderen Erkrankungen im Herbst und Winter alle paar Wochen leben, sondern man kann zum Beispiel durch entsprechende Maßnahmen gerade in der Zeit einiges Vorbeugendes machen. Und das wäre ja vielleicht auch, dann hätte die Corona-Pandemie auch was Gutes, glaube ich, für unsere Gesellschaft gehabt.
Das heißt, Masken tragen im Winter in der Bahn könnte durchaus bleiben. Mich persönlich würde es auch nicht stören, wenn der Abstand an der Supermarktkasse beibehalten werden würde. Was haben denn die anderen Länder vielleicht noch richtig gemacht, wovon Deutschland sich eine Scheibe hätte abschneiden können?
Ja, also als Epidemiologe und gerade jemand, der sich mit Pandemien seit weit über 20 Jahren beschäftigt, ist eine Sache, die auch von Kollegen von Mike Ryan, von der dem für diesen Bereich verantwortlichen Direktor bei der Weltgesundheitsorganisation mehrfach wiederholt worden ist. Ein ganz wichtiger Punkt bei so einer Pandemie ist, man muss am Anfang schnell handeln und nicht immer lange diskutieren und überlegen und das Virus sich weiter ausbreiten lassen. Also schnelles Handeln, einen Pandemieplan einen Plan zu haben, wie man mit einer Pandemie umgeht, das ist sehr, sehr sinnvoll und das dann auch in die Praxis halt umsetzen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir, glaube ich, nicht so ganz optimal gelöst haben oder eigentlich gar nicht.
So ein Pandemieplan, wie kann ich mir das vorstellen? Der liegt dann wahrscheinlich irgendwo im Bundestag in irgendeiner Schublade. Was steht auf so einem Pandemieplan drauf?
Ja, was man in der Vorbereitung macht, ist sich entsprechende Szenarien überlegen. Am besten das sogar auch in Übungen halt durchexerzieren. Halt. Also im Endeffekt wie bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Einsatz üben, genauso halt auch in der Pandemie, im Pandemie-Management das durchführen. Das haben wir in Deutschland auch gemacht. Das kann ich mich sogar noch sehr gut daran erinnern. Die ersten Pandemiepläne, da habe ich mitgeschrieben, das war in den 90ern, Ende der 90er. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wir hatten dann auch so, auch hier in Hamburg, so entsprechende Übungen durchgeführt, um wirklich gut vorbereitet zu sein, damit jeder weiß, was er machen muss, wenn eine Pandemie sich ausbreitet. Und ist ja auch durch die Medien gegangen, einer der größten Kandidaten für so ein Ereignis war ja auch ein Coronavirus halt schon in der Planung. Es wurde nur in den letzten Jahren halt, glaube ich, nicht so forciert und so intensiv vorbereitet, obwohl die meisten Epidemiologen immer gesagt haben, wir wissen zwar nicht wann, aber wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, die nächste Pandemie kommt ganz sicher.
Und da die ganz sicher kommt, gibt es denn sowas wie eine Art Frühwarnsystem? Ich meine, über Hurricanes oder andere Naturkatastrophen, können wir früh genug informiert sein? Sie haben gesagt, es gibt Prognosen. Wenn wir früh genug Bescheid wüssten, was müsste denn jeder Einzelne von uns machen? Ich meine, Feuer kann man löschen, Sandsäcke kann man vielleicht auch aufstellen. Wie hält man ein Virus auf?
Ja, wichtig wäre halt früh zu... Es kommt darauf an, in welcher Phase Sie sich befinden. Wenn wir uns noch mal 2 Jahre zurück erinnern, halt, als es die allerersten Fälle gab, wenn man da systematisch halt dann, genauso wie beim Waldbrand, wenn Sie erste Feuer sehen und Sie dämmen die dann ein, mit einem Feuerlöscher, nehmen Ihren Feuerlöscher und sorgen dafür, dass die kleinen Brände, die überall wieder auftauchen, schnell gelöscht werden, dann können Sie den gesamten Wald vor dem Feuer retten. Und dann können Sie halt auch auf eine ähnliche Art und Weise können Sie auch eine Pandemie relativ schnell in den Griff bekommen. Also ich möchte da nur jetzt zum Beispiel an die, dass das möglich ist, selbst bei Omikron möchte ich nur an die Olympischen Winterspiele erinnern. Da sind Leute aus der ganzen Welt, aus ganz vielen Ländern, häufig auch mit einer Corona-Infektion nach China gefahren. Die Kollegen haben frühzeitig immer alle getestet und die Leute, die infiziert waren, isoliert. Und sie haben das hingekriegt, die Olympischen Spiele, dass am Ende der Olympischen Spiele die letzten Tage auch Berichte kamen, keine neuen Corona-Fälle halt in dem Bereich. Und in China, also man kann das frühzeitig halt im Griff bekommen. Wenn es einmal generalisiert ist, ist es relativ schwierig. Nichtsdestotrotz kann man mit Maßnahmen dann die Zahlen zumindest wieder zurückdrängen und auf niedrigerem Niveau viel sicherer sein Leben gestalten, halt als wenn jeden Tag 250.000 gemeldeter Fälle auftauchen.
Ja, im Moment sind die Zahlen noch extrem hoch. Die Frage, die, glaube ich, abschließend alle brennend interessiert, wann wird denn unser Leben nochmal so wie vor der Pandemie oder wird es überhaupt nochmal so wie vor der Pandemie?
Ja, das ist eine Frage halt, wo ich leider meine Kristallkugel halt jetzt nicht hier zur Hand habe, die wirklich dieses vorherzusagen, ganz genau vorherzusagen, ist halt relativ schwierig. Ich denke, es hängt auch vieles davon ab, halt wie die weiteren Entwicklungen des Virus sind und wie wir uns vor allem dementsprechend gegenüber verhalten. Und ich denke, dass es in überschaubarer Zeit ein relativ normales Leben halt auch geben wird. Die Frage ist, ja, wie lange geben wir dem, wie viele Chancen geben wir dem Virus halt noch, sich so wild zu verbreiten? Je mehr es Menschen infiziert, desto mehr hat es Chancen zu mutieren und desto größer ist die Chance, dass das ganze Problem sich nochmal wieder länger hinzieht. Aber ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass wir in überschaubarer Zeit ein relativ normales Leben wieder führen werden, weil auch ja unsere gesellschaftliche Immunstatus sich ja dementsprechend entwickelt, dass wir immer mehr Leute haben, die auch gegen dieses Virus immun sind oder wo das Virus dann zumindest keine besonders schweren Verläufe mehr hervorruft. Ein möglicher Weg, dort schneller hinzukommen, ist natürlich gezieltes, umfassendes Impfen.
Das heißt, die Maßnahmen bleiben die gleichen. Impfen, Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen nicht vergessen. Ja, ich glaube, wir haben viel gelernt über diese Pandemie und können das vielleicht auch mitnehmen für neuere Pandemien.
Wobei, eine Frage hätte ich noch dazu. Wir haben ja über China gesprochen und dass die das so gut hinbekommen. Kann das in einem System wie in Deutschland funktionieren, wo wir mit Corona-Leugnern und Impfverweigerern zu tun haben? Oder hat ein nicht-demokratischer Virus einen Systemvorteil in nicht-demokratischen Regionen?
Ja, also das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es gab immer am Anfang, gab es ja immer die Diskussion, ja, das kann so ein Land wie Neuseeland hinkriegen, weil das eine Insel ist. Und Europa könnte das ja nicht schaffen, wenn wir in Europa zusammenarbeiten würden. Und ich glaube, eine Pandemie ist gerade ein Bereich, wo Europa eine Rolle spielen sollte und nicht nur der Landkreis. Also wir sollten das wirklich mehr als gemeinschaftliches Problem und betrachten und gemeinschaftlich halt lösen, was wir leider meines Erachtens viel zu wenig so betrachtet haben. Und wenn man China zum Beispiel betrachtet, ist ja auch keine Insel, sondern ein sehr kontinentales Land mit sehr, sehr vielen Menschen, die auch teilweise sehr, sehr nah zusammenleben. Ich denke, dass Beispiele halt wie zum Beispiel auch Taiwan, Neuseeland zeigen, dass es jetzt nicht primär an dem politischen System liegt, sondern einfach, wie man sich der Problematik nähert. Und der Punkt, den Sie gerade ansprachen mit Corona-Leugnern, Impfgegnern, das spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle, vollkommen richtig. Aber ich denke, dass das halt auch alles zu einem Teil seine Ursache darin hat, dass die Risikokommunikation insgesamt nicht optimal gelaufen ist während der Pandemie. Und auch auf längere Sicht, also was sehr sinnvoll wäre, wäre ein Vertrauen aufzubauen, dass man zum Thema Pandemie vielleicht die, was weiß ich, wie man das auch immer nennen mag, aber eine zentrale Stelle hat, der man die dann halt auch wirklich objektiv und mit den besten wissenschaftlichen Informationen und den besten Kommunikationsleuten Probleme wirklich erläutern würde und dass wirklich man Vertrauen aufbauen kann und nicht einem Herrn Streeck oder einem Herrn Drosten halt trauen möchte, sondern halt wirklich weiß, das wäre dann die Stelle, wo ich dann wirklich einen Überblick bekomme, wie die Problematik ist. Und dass, wenn wir insgesamt mehr Vertrauen in dem Rahmen hätten, dann glaube ich, dass das Problem derer, die dem nicht trauen wollen, auch geringer sein könnten. Aber das werden dann genauere Antworten dazu können dann sicherlich Soziologen geben oder Psychologen.
Also ein interdisziplinärer Ansatz mit einer sinnvollen Risikoanalyse. Dadurch kommen wir auch ganz gut zu unserer Abschlussfrage. Ihr beide habt euch ja schon als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler qualifiziert. Und die Frage ist in diesem Kontext, was würdet ihr vorantreiben, um Pandemien ein Ende zu setzen? Als Bundeskanzler habt ihr die Chance, durchzugreifen?
Ich kann gern starten. Also ich glaube, was wir aus dieser Pandemie mitnehmen sollten, ist, dass Information, und zwar gute und auch einheitliche Information, sehr, sehr wichtig ist, dass sich Gesetze nicht ständig ändern und dass man einfach den Durchblick erhält und auch versucht, jeden abzuholen, auch vielleicht in seiner Sprache zu informieren, denn ich glaube, wir haben in Deutschland sehr viele Leute, die eben nicht der deutschen Sprache mächtig sind und dann gut in Frühwarnsysteme investieren und vielleicht auch in Schulklassen aufklären, wie funktionieren Pandemien.
da sieht man, dass wir uns beide gar nicht so weit auseinander liegen. Also das würde ich mir auch gerne wünschen. Und ich würde mir eigentlich als für uns alle wünschen, dass zum Beispiel auch in Schulen Prävention mehr unter das Thema Gesundheit eine größere Rolle bekommen würde und vielleicht auch so ein paar Grundlagen halt vermittelt würden über Epidemiologie zum Beispiel. Wie kann ich denn herausfinden, was wirklich gefährlich ist? Wie kann ich denn, wie kann man sinnvoll vorgehen, um herauszufinden, ob ein Impfstoff wirkt, ob ein Medikament wirkt und was Risikofaktoren sind? Also ein bisschen die Grundlagen von Epidemiologie, glaube ich, wäre schön, wenn wir das zum Allgemeinwissen machen könnten und dass man dann gar keinen Experten mehr hier braucht, sondern dass man eigentlich insgesamt halt über so solche Themen auch dann mit ein bisschen mehr Wissen und nicht nur mit Bauchgefühl reden würde. Und für die Politik oder von der Politik würde ich mir einfach wünschen, dass gerade dass man realisiert, dass eine Pandemie etwas anderes ist als viele andere Themen, die man ja gerne mit Bauchgefühl und vielen anderen Faktoren halt diskutieren kann, sondern dass man da halt wirklich versucht, einheitlich zu reden und nicht allen nach dem Mund zu reden, sondern wirklich sich da auf Fakten konzentrieren würde. Das würde ich mir wirklich wünschen für die Zukunft.
Die zweite Frage noch an Frau Böhmer. Vielleicht zwei Punkte, die Sie während der Diskussion gelernt haben.
Ja, ich habe Herr Reintjes ganz oft gefragt, was können wir denn tun, um neue Varianten zu bekämpfen? Und ich glaube, die Antwort war eigentlich immer die gleiche. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Und ich glaube, das sind eigentlich relativ einfache Maßnahmen, mit denen man dann vielleicht gerade im Winter oder in den kritischen Zeiten sowas dann vielleicht auch vorbeugen kann. Und was für mich auch absolut neu war, dass es sich da vielleicht ja nicht nur auf solche Viruserkrankungen bezieht mit den Epidemien, sondern dass zum Beispiel auch Fettleibigkeit ja so ein weit verbreitetes Problem ist, wo Herr Reintjes dann offensichtlich auch die Antwort oder zumindest die Folgen benennen kann.
Und Herr Professor Reintjes, welchen Tipp würden Sie Frau Böhmer und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben für den Umgang mit Pandemien grundsätzlich?
Also im Prinzip finde ich das, bin ich sehr, sehr positiv überrascht, halt, wie interessiert Frau Böhmer sich mit dem Thema genährt hat. Und ich würde mir wünschen oder würde allen halt einen Tipp geben, halt die Epidemie ernst zu nehmen, halt die Problematik ernst zu nehmen. Und wenn wir, auch wenn keine Verbote da sind, sondern einfach wirklich den gesunden Menschenverstand zu nutzen und zu gucken halt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht infiziert werde und mein Umfeld, die Leute, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, die liegen mir ja meistens am Herzen, wie kann ich die auch schützen? Und mit einfachen Maßnahmen können wir eigentlich zumindest in der Zeit, wenn das Risiko hoch ist, eine ganze Menge erreichen. Und wenn das Risiko niedrig ist, können wir zum Beispiel im Sommer, wenn die Zahlen hoffentlich endlich mal wieder ein ganz niedriges Niveau erreicht haben, da können wir dann richtig gut feiern. Am besten draußen ein paar Grillen, macht auch immer Spaß. Entsprechend die Zeit zu nutzen. Aber ich würde es mir wünschen, dass wir die Problematik ernst nehmen.
Ja, vielen Dank für die Hintergründe. Ich glaube, ja, hätte man das vorher gewusst, dann wäre vielleicht auch die Pandemie gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich mich weiterhin ohne Probleme mit Freunden zum Grillen treffen kann. Vielen Dank.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einblicke und das systematische Betrachten von Krankheitsverläufen in der Gesellschaft. Ich denke, dass wir ganz viele Tipps bekommen haben, die auch nochmal über die aktuelle Pandemie hinausgehen und uns helfen, grundsätzlich mit solchen Fragestellungen viel besser umzugehen. Herzlichen Dank Ihnen auch allen fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim nächsten Einer muss es ja machen. Bleiben Sie gesund und bis bald.
Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.